Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat alles auf der ganzen Linie gesiegt. Unerhörtes ist geschehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Diese Stimme kennt ihr wahrscheinlich, werte Hörer und Hörerinnen, und auch diesen Originalton Philipp Scheidemann, der am 9. November 1918 die Republik ausgerufen hat vom Reichstag aus. Diese Aufnahme allerdings ist ja später entstanden, weil man damals vor Ort, da haben wir auch schon mal drüber berichtet, natürlich keine Aufnahmegeräte hatte, aber so oder so ähnlich wird er damals gesprochen haben und die Deutsche Republik ausgerufen haben.
Diese Deutsche Republik ist uns heutzutage als die sogenannte
Weimarer Republik.
Ja.
Schön ausgesprochen.
Ganz deutlich diesmal von Arne. Und ja, dieser Begriff, der kam wahrscheinlich, also ja, der kam in jeder einzelnen Folge von uns vor. Allein schon im Intro, ne?
Im Titel, im Intro immer wieder Weimarer Republik. Aber wir sind ja noch nie so richtig tief dort eingedrungen und haben uns gefragt, wie es zu dem Namen gekommen ist und wie auch diese wilde Frühphase der Weimarer Republik war. Deshalb haben wir uns heute einen Experten hierher geholt, der aus Weimar auch kommt. Es ist Stefan Zenker, der leitet den Verein Weimarer Republik e.V. und auch das Haus der Weimarer Republik. Also der kennt sich wirklich aus. Und ja, mit dem wollen wir so ein bisschen einmal dort uns in diese Zeit begeben, so Februar 1919, als es nach Weimar ging. Warum Weimar? Warum nicht eine andere Stadt? Und uns auch damit beschäftigen, wie das damals dort abgelaufen ist. Ich meine, welche Herausforderungen zu bewältigen waren, welche logistischen Herausforderungen, wie die Weimarer das gesehen haben, dass da plötzlich irgendwie ein paar tausend Leute vor der Tür waren und was dort alles passiert ist, auch das Alltagsleben. Also da gibt es viele spannende Aspekte dieser 6 Monate. Denn so lange war der ganze Betrieb in Weimar, bevor es wieder nach Berlin ging.
Und es hat auch einen ganz besonderen Grund, warum wir ausgerechnet heute am 6. Februar diese Folge veröffentlichen und ausstrahlen. Nämlich heute vor 107 Jahren, am 6. Februar 1919, traf die Nationalversammlung das erste Mal zusammen. Bevor es jetzt inhaltlich so richtig losgeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Nämlich am Ende der Folge gibt es ein paar schöne Kulturtipps und ein Gewinnspiel.
Ja, und jetzt begrüßen wir unseren heutigen Gast auf dem Goldstaub-Sofa, Stefan Zenker, der den Weimarer Republik e.V. leitet und aus Weimar zu uns gekommen ist. Aber vielleicht mal vorweg, wie bist du denn nach Weimar gekommen?
Das hat einfach damit zu tun, dass ich Geschichte studiert habe und irgendwann mir das Thema Weimarer Republik untergekommen ist und ich festgestellt habe, Mensch, in Weimar, also Geburtsstätte der ersten deutschen Demokratie, gibt es nichts, was an diese Republik erinnert. Und das ist eigentlich total schade. Und dann habe ich Mitstreiter gefunden, die halt das auch so gesehen haben. Und da haben wir dann 2013 einen Verein gegründet, der sich eben der Weimarer Republik verschrieben hat. Und seitdem bin ich infiziert mit dem Thema.
Und dann habt ihr irgendwann das Haus, das Museum, gegründet. Wie kam es denn dazu?
Ja, es ist so, dass das Haus der Weimarer Republik sich am Theaterplatz befindet, also mitten im Herzen von Weimar, gegenüber vom Nationaltheater, wo auch die Nationalversammlung getagt hat. Dieses Gebäude wurde ab Mitte der 90er Jahre provisorisch als Bauhausmuseum genutzt. Und als klar war, dass es einen Neubau für das Museum gibt, eröffnete sich eine Option. Und zwar ein leerstehendes Gebäude, das einer Nutzung harrte. Und wir haben relativ schnell die Hand gehoben, haben gesagt, also an die Weimarer Republik erinnert in dieser Stadt noch fast gar nichts. Das wäre der ideale Platz dafür. Und nach einigen Runden auch in der Stadt mit Stadträten, mit der Bevölkerung und so weiter, es war gar nicht so einfach, ein Museum in Weimar zu platzieren. Das gibt ja dann nicht jetzt so einen großen Mangel. Ja. Ist es dann halt gelungen, die Öffentlichkeit und auch die Stadt davon zu überzeugen, dass das der richtige Ort ist. Und dann haben wir 2019 das Haus eröffnen können.
Ja, und das ist ja auch ein historisches Gebäude. War das ein Kutschstall? Ich war ja jetzt im Sommer da, bin aber nicht mehr ganz sicher.
Genau, also das war ganz ursprünglich Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet als eine sogenannte Wagenremise, also letztendlich die Garage des Großherzogs. Da hat er seine Kutschen abstellen lassen. Ist später auch Kulissenhaus des Theaters geworden, als man eben die Kutschen nicht mehr so in dieser Menge brauchte. Und war dann später Ausstellungshalle und eben Bauhausmuseum.
Und ich war jetzt im Gegensatz zu Arne ja leider noch nicht da und ich denke auch die meisten unserer Hörerinnen und Hörer. Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist das? Wie viele Etagen hat das? Ist es wirklich auch alt von außen und von innen? Und erzähl doch mal, wie es da so aussieht.
Also das Gebäude besteht aus zwei Teilen. Das ist ein Altbau, den wir 2019 übernommen haben, und einen Neubau, der 2023 dazugekommen ist. Ist ein wenig verschachtelt, besteht aus mehreren Teilgebäuden und ist jetzt nicht riesig. Wir haben insgesamt etwa 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Wir haben ein Kino, in dem ein Einführungsfilm läuft, der erstmal die Leute auch ein Stück weit abholt und hineinführt in die Zeit, was ist damals eigentlich passiert. Wir haben eine Dauerausstellung, die gesamte Weimarblick erzählt, und wir haben auch einen Bereich für Sonderausstellungen, wo wir bestimmte Themen vertiefen. Aktuell spielt das Thema Sport eine Rolle, aber es ist natürlich immer wechselnd. Mhm. Und wir haben auch Räumlichkeiten für Veranstaltungen, für Diskussionen, jetzt auch nicht nur über Geschichte, sondern auch über unsere aktuelle Demokratie. Mhm. Und wir haben einen Café mit angeschlossenem Außenbereich, das nennt sich Künstlergarten. Und das ist ein richtiger Treffpunkt in Weimar, weil da sehr viele Leute so ein Refugium mitten in der quirligen Innenstadt finden. Und deshalb sind wir... Ja, wir sind sehr froh darüber, dass wir sehr viele verschiedene Leute auch dadurch ansprechen können, ne, mit unserem Anliegen.
Mhm. Ja, wir haben am Anfang die Rede von Philipp Scheidemann nochmal gehört. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. So war der Ausruf. Wir sind jetzt aber in der Weimarer Republik. Und das ist natürlich eine Schlüsselfrage für unseren Podcast jetzt und grundsätzlich. Warum Weimarer Republik? Warum wurde sie in Weimar gegründet? Wie ist sie nach Weimar gekommen?
Also streng genommen hat sich die Weimarer Republik selbst nie Weimarer Republik genannt, sondern staatsrechtlich hieß das immer Deutsches Reich. Natürlich ist der Gründungsort Weimar dann im Laufe der Zeit so bekannt geworden und wurde so sehr mit dieser neuen Republik verbunden, dass man dann einfach landläufig von der Weimarer Republik gesprochen hat. Genauso wie wir jetzt für die alte Bundesrepublik den Begriff Bonner Republik wählen und für die aktuelle Demokratie den Begriff Berliner Republik auch oftmals verwenden, so als Synonym. Das Besondere einfach in Deutschland ist halt, dass hier mehrere Städte dieser Demokratie ihren Stempel aufgedrückt haben. Ist sicherlich auch ein Hinweis darauf, dass Demokratie es in Deutschland auch nicht leicht hatte, sondern immer wieder auch neu beginnen musste. Und 1919 hat man sich eben für Weimar entschieden und gegen Berlin. Und das hatte ganz klare Gründe, praktischer und auch politischer Natur.
Ja, praktisch. Wenn wir uns mal vorstellen, wie war die Situation auf den Straßen damals, da haben wir verschiedentlich auch schon darüber berichtet. 1918, November oder noch Weihnachtsunruhen, das war wahrscheinlich auch ein wichtiger Grund, ne? die Sicherheit.
Ja, die Sicherheit war ein wichtiger Grund. Berlin war natürlich von den revolutionären Ereignissen im Winter 1918, 19 viel stärker erfasst als jetzt so eine Provinzstadt wie Weimar, logischerweise. Aber das ist nicht unbedingt der einzige und auch nicht der Hauptgrund. Sozusagen eine Art Flucht aus Berlin war das mitnichten. Das wurde natürlich von den Gegnern immer sehr stark gemacht. Ja, also gerade die DDR hat das sehr stark betont, dass eben die Reichsregierung damals aus Berlin flüchten musste vor den Arbeitern. Das ist so ein Narrativ, das hat sich sehr stark festgesetzt. Aber der Hauptgrund lag eigentlich darin, dass man Sorgen hatte um die Einheit Deutschlands. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ja, aber damals stand das ernsthaft zur Debatte, dass Deutschland aufgespalten wird. Also dass es süddeutsches Gebiet.
Du meinst
Gebiet
jetzt Bayern, wird. Dass die sich da separieren wollten schon sozusagen.
Genau, also in Bayern gab es eine ganz starke Bewegung los von Berlin, noch stärker im Rheinland. Die wollten eine westdeutsche Republik gründen. Mhm. Also diese Kräfte, die waren im November, Dezember 1918 sehr stark, weil die einfach die Nase voll hatten von der preußischen Vorherrschaft, die ja letztendlich in den Ersten Weltkrieg geführt hat. Und die wollten ihr Ding machen. Mhm. Und das wäre sozusagen ein ganz schwieriges Signal geworden, wenn die Nationalversammlung in Berlin einberufen worden wäre, weil dann eben genau diese Befürchtungen dann neue Nahrung bekommen hätten, dass eben wieder Preußen die Vormachtstellung hat. Und deshalb hat man schon November, Dezember 1918 Überlegungen angestellt, die Nationalversammlung an einem anderen Ort einzurichten.
Du sagst jetzt, man hat Überlegungen angestellt. Wer sind denn da die Protagonisten überhaupt? Wer hat das entschieden? Wie viele Leute waren das?
Also entschieden wurde es letztendlich vom Rat der Volksbeauftragten. Das war die Übergangsregierung, die sozusagen nach der Revolution spontan gebildet wurde. Der Kopf war Friedrich Ebert. Mhm. Und die hat sich Mitte Januar 1919 mit einigen anderen Leuten zusammengesetzt. Da waren Experten aus der Reichstagsverwaltung dabei. Die hatten auch eine Rundreise gemacht, hatten so richtig Standorte auch analysiert. Ja. Mhm. Da gehörten auch Minister dazu, Staatssekretäre, auch Leute von der Armee, also wo es auch um das Thema Sicherheit ging. Und da gab es eine harte Diskussion darum, wo die Nationalversammlung tagen sollte, wobei relativ schnell klar wurde, es gibt nur eine Alternative zwischen Berlin und Weimar. Nein. Weil alle anderen Standorte schieden aus den unterschiedlichsten Gründen aus.
Mhm. Aber das finde ich jetzt natürlich total spannend, weil es sind ja ein paar Standorte, mit denen man eigentlich gar nicht rechnet. Also wer hat noch gewissermaßen gepitcht oder wurde ins Rennen geworfen und ist dann ausgeschieden?
Also man muss sich das echt so vorstellen, wie das heute bei der Vergabe von Olympia ist.
Ja, oder Expo. Ja,
oder Expo oder Fußball-Weltmeisterschaft. Es gab Städte, die haben sich beworben. Und auch teilweise riesige Werbekampagnen angestrengt. Ja, obwohl eigentlich gar kein Geld da war. Aber man hat schon gerochen, Mensch, da ist was zu gewinnen. Ja, und das waren Städte wie Kassel, Erfurt, Bayreuth, Würzburg, Bamberg. Frankfurt natürlich an allererster Stelle.
Passt, ja.
Also alles Städte, die allerdings eher so in der Mitte Deutschlands lagen, weil man hat natürlich von vornherein sich gesagt, also wenn wir schon aus Berlin weggehen, dann müssen wir in die Mitte gehen, in einen verbindenden Ort und nicht jetzt an den Rand des Landes.
Ja. Und nicht Bayern, wo man vielleicht dann in Konflikt geraten wäre mit den Freistaatbefürwortern.
Ich meine, Bayern war ja, sage ich mal, durch mehrere Städte im Rennen.
Ja,
das war vor allem Würzburg, die protegiert haben, aber auch Nürnberg hat sich beworben.
Die Meistersinger von Nürnberg, das wäre doch toll gewesen für eine Nationalversammlung.
Ja, also die hatten wahnsinnig coole Argumente auch. Ne? Also jede Stadt hat dann gegraben in der Geschichte, was gibt es so für gute Argumente, warum man das gerade bei uns machen müsste. Und da hat man teilweise ganz seltsame Historien ausgegraben. Also Erfurt zum Beispiel hat eben darauf verwiesen, dass sie 1850 ein ganz unbedeutendes Unionsparlament mal hatten. Das war so ein Versuch, nach der 48er Revolution zu einer deutschen Einheit zu kommen. Und das haben wir gesagt, daraus entwickeln wir jetzt ein Recht, um zu sagen, wir sind der neue Mittelpunkt Deutschlands.
Ah, ja.
Spielt denn auch der Aspekt eine Rolle, dass das keine große Stadt sein soll, so wie Köln, München, Hamburg, sondern eher etwas, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unbedeutsamerer Ort?
Also sicherlich war es hilfreich, eine Stadt zu nehmen, die jetzt nicht eine Hauptstadt eines größeren Landes war, wobei die Hauptstädte der größeren Länder eben auch nicht im Mittelpunkt Deutschlands lagen. Mhm. Also wenn wir über die Mitte Deutschlands reden, dann war das eigentlich eher eine mittelstädtische Struktur. Da gab es keine großen Städte. Von Frankfurt abgesehen, Frankfurt schied aber schnell aus, weil eben die Alliierten kurz vor Frankfurt standen mit ihren Armeen und Frankfurt auch besetzen wollten. Und deshalb hat man gesagt, also das geht gar nicht, eine Nationalversammlung unter fremden Soldaten, das geht nicht. Und, und deshalb hat sich das eben auf diese kleineren Städte in der Mitte Deutschlands konzentriert.
Ja, und dann auch Thüringen, relativ kleines Land insgesamt, ne?
Ja, Thüringen war ja damals auch noch nicht vereinigt. Das waren also nochmal kleinere Zwergstaaten. Ja. Und die waren eigentlich sehr charmant, um da so einen Kompromiss zu finden, weil die taten niemanden weh. Ne? Also das war dann wie Art neutrales Deutschland. Ja? Ja. Also in so einem Kleinstaat wie Sachsen, Weimar, Eisenach, ja, wo dann zum Schluss stattgefunden hat. Das hatte keine großen Gegner, weil es war unbedeutend.
Ja, Weimar hat dann auch wahrscheinlich ein bisschen in der Geschichte gegraben, um Argumente zu finden, aber eigentlich muss man da nicht so wahnsinnig viel graben, sondern ja, das liegt da ein bisschen auf der Hand.
Das Besondere ist, dass Weimar sich ja gar nicht beworben hat. Okay. Also, die hatten gar keine Bewerbung eingereicht. Ja. Die wurden aus der Reichskanzlei selber vorgeschlagen, weil da gab es Akteure, die waren sehr kulturgebildet und die wussten, in Weimar ist eine gewisse kulturelle Tradition, das würde passen. Mhm. Und Friedrich Ebert war auch sehr eingenommen von dem Gedanken. Und dadurch kam Weimar sozusagen überhaupt auf die Agenda. Hat sich dann allerdings auch nicht besonders gesträubt. Also der Oberbürgermeister hat sehr schnell gemerkt, oh, da gibt es Leute, die wollen uns auf die Liste setzen. Da sagen wir mal lieber zu, nicht, dass wir uns was entgehen lassen.
Ja, und im Gegensatz zu heute wusste damals jeder, dass Weimar, Schiller, Goethe, alles zusammengehört, die berühmte Klassik.
Ja, das kam dann sehr stark nach der Eröffnung der Weimarer Nationalversammlung, dass man dann auch diesen Geist von Weimar beschworen hat. Und das war auch so ein bisschen im Gegensatz zum Geist von Potsdam. Ja, also so dieses, das Kulturelle gegen das Militaristische. Ja, so das hat man versucht dann auch groß zu machen. Rein praktisch muss man sagen, die Geheimräte, die damals auf Reisen gegangen sind, die haben einfach gesagt, also Weimar hat ein großes Theater mit einer perfekten Infrastruktur. Weimar hat ein Schloss, in dem man auch Sachen unterbringen kann, die Reichsregierung. Es ist ein touristisch stark genutzter Ort, das heißt, es gibt auch eine Reihe von Hotels. Und es liegt relativ zentral und hat eine relativ gute Bahnanbindung. Mhm. Und das waren dann auch sehr praktische Argumente.
Auch logistisch einfach. Ja. Nicht ganz so weit weg von Berlin. Und wie kann man sich denn Weimar vorstellen in der Zeit, die Stadt an sich?
Also da gibt es natürlich nichts besonders Aufregendes zu berichten. Die Stadt hatte damals etwa 37.000 Einwohner. Es war wirklich ein Provinznest im Vergleich zu Berlin. Man muss auch sagen, Weimar hatte die beste Zeit auch schon hinter sich. Es war letztendlich eine Stadt, die von ihrem Nimbus zehrte. Goethe, Schiller, später vielleicht auch Liszt, also die einfach es zu einem Kulturzentrum gemacht haben. Und das hat dazu geführt, dass es zu einem Sehnsuchtsort auch des deutschen Bürgertums wurde. Und in Weimar selbst gab es wenig Industrie. Es gab viele, die vom großherzoglichen Hof profitiert haben, also viele Beamte und Hoflieferanten und natürlich die bildungsbürgerlichen Schichten, die also auch sehr auf den Hof ausgerichtet waren. Also es war eigentlich eher ein Teil des konservativen Deutschlands. Ja. Und von daher war das jetzt ein sehr großer Kontrast zu Berlin.
Ja, ja. Mhm. Ja, du hast gerade schon erwähnt mit der Logistik und das finde ich, sind auch, so, abgesehen von der Politik, zu der wir natürlich auch noch kommen, so die spannenden Fragen. So ein kleiner Ort, ich meine, wir haben das so heute auch, da wird dann plötzlich Davos oder Locarno 1925, ne, zum Ort, wo dann Weltpolitik stattfindet, Elmau heute oder sowas. Also wie schafft man das? Was braucht man dafür? Du hast ja schon erwähnt, Verbindung, also stellen wir uns mal die ganzen Abgeordneten vor, die ja überwiegend aus Berlin kommen, einfach in die Regionalbahn gestiegen und ab die Post.
Ja, es war natürlich eine riesige logistische Herausforderung. Wir müssen vor allem bedenken, die hatten da nicht jetzt ein halbes Jahr Zeit, um das vorzubereiten. Die Entscheidung für Weimar fiel Mitte Januar und am 6. Februar war die Eröffnung. Das heißt, die haben mal eben das Ganze durchgezogen innerhalb von 3 Wochen.
Ja.
Taskforce.
Das ist vielleicht in Deutschland Tempo, ne? Da könnte man sich für heute was abschauen davon.
Bitte, ja.
Und natürlich waren da enorme Anstrengungen notwendig. Das Thema Telekommunikation, ja, Weimar war natürlich völlig unterversorgt. Das heißt, die mussten erstmal Leitungen ziehen. Die ganzen Straßen wurden aufgerissen und dann wurden Leitungen gezogen. Das ganze Stadtschloss, eine Riesenanlage, hatte 2 Telefonanschlüsse. Und dort sollte die gesamte Reichsregierung einziehen. Ja, und so musste eine ganze Reihe von Sachen erledigt werden. Man hat eine Schule genommen, hat es zum Telegrafenamt umgewidmet. Das heißt, die Schule wurde praktisch ausgelagert und die Aula wurde dann zu einem Telegrafenamt gemacht. Also da kam dann sozusagen jede Menge Technik rein und über die liefen dann alle Kabelmeldungen in alle Welt.
Ja. Drahtmeldungen, ne? Das ist das,
Drahtmeldung, was wir dann
das. Auch bei den Zeitungen, ne? Immer oben steht Drahtmeldung unseres Korrespondenten.
Ne? Ja, und man kann sich natürlich vorstellen, dass das auch nicht alles rund lief. Ne? Die Berliner Hauptstadtpresse war natürlich überhaupt nicht amüsiert. Ne? Die waren gar keine Fans davon, dass das jetzt in Weimar stattfindet und haben das entsprechend natürlich auch süffisant jeden Fauxpas aufgeführt, den man sich in Weimar erlaubt hat.
Also, erstmal alles schlecht gemacht.
Ja, ja.
Und das Theater selber?
Ja, das Theater an sich bot einfach sehr viel Raum. Es haben alle Abgeordneten reingepasst in den großen Saal. Und man hatte eben auch die Emporen für Besucher, für Presse. Man hatte auch einige Nebenräume, wobei da auch sehr stark improvisiert werden musste. Also die Reichsregierung hat während der Parlamentssitzung dann in der Garderobe des Theaters getagt. Ne? Also man musste da einfach pragmatisch bleiben und hatte da auch jetzt nicht groß Gelegenheit, das besonders schön herzurichten, sondern man musste einfach das nehmen, was da ist. Mhm. Der große Vorteil von Weimar war eben diese Enge. Es war letztendlich, wenn man so sagen will, ein Parlament auf Klausur. Mhm. Also die waren alle auf einem sehr engen Raum eingeschlossen, anders als in Berlin. Da hätte sich das alles eher verlaufen. In Weimar ist man permanent anderen Abgeordneten über den Weg gelaufen. Ja. Und ich glaube, dass das auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses war, dass die eben in dem halben Jahr unheimlich viel geschafft haben, weil sie eben wenig Ablenkung hatten und wenig auseinandergelaufen sind, sondern sie hockten im Grunde von früh bis spät zusammen und am Ende haben sie unglaublich viele Beschlüsse gefasst, und eine Verfassung verabschiedet, Gesetze, einen Friedensvertrag ausgearbeitet, eine Regierung gewählt. Also in einem halben Jahr Dinge erledigt, für die nur ein normales Parlament wahrscheinlich mehrere Jahre gebraucht hätte.
Mhm. Ja, und dann auch diese Atmosphäre in einem Theater ist ja eine ganz andere als in so einem Reichstagsgebäude oder sowas, ne? Da, ich stelle mir das vor mit Samtvorhängen und so kuschelige Logen.
Der Reichstag war ja auch durchaus recht prunkvoll gewesen, aber diese Bühne, vielleicht, es gibt eine Bühne.
Ja, ne? Ein Theater ist halt eine ganz andere Kulisse, also mit Kulisse im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man sich dann vorstellt, dann tragen die in der Garderobe, da sind ja die Schminkspiegel und die ganzen Lämpchen und so, das hat ja einen ganz, ganz anderen Flair.
Wir haben tatsächlich das Glück, dass unser rasender Reporter Holger Thurm vor Ort ist in Weimar, kurz vor der Eröffnung der Nationalversammlung und uns berichten wird. Lieber Holger, wie ist die Situation am Nationaltheater, im Nationaltheater? Ist alles fertig für die Eröffnung?
Ja, Else und Arne, vom eigentlichen Sitzungssaal, dem Theatersaale, ist alles fertig, bis auf die Ausschmückung, an der mehrere Gärtner arbeiten. Reicher Blumenschmuck von Rosensträußen und Maiglöckchen wird die Estrade des Präsidiums und die Bänke der Regierungen umrahmen. Rings um die Balustraden des Zuschauerraums zieht sich grüner Girlandenschmuck. Zur Seite stehen Arrangements von Lorbeerbäumen. Das Haus nimmt sich mit diesem Blumenschmuck und dem warmen Ton der roten Teppiche überaus festlich aus. Die Estrade und die Bänke für das Präsidium und die Regierungen sind in Weimar neu angefertigt worden, dunkel gebeizt und fügen sich harmonisch in den Raum ein. Das gesamte Gestühl stammt aus dem Reichstagsgebäude.
Oha, da war ja dann sicher ein ziemlich großer Möbeltransport vonnöten, ja, und hat die Reichsbahn ein bisschen ausgelastet. Und für die Presse, sag mal, ist denn für die Presse auch gesorgt?
Ja, die Presse scheint, soweit sich das in dem noch leeren Haus beurteilen lässt, bei der Platzeinteilung sehr gut fortgekommen zu sein. Sowohl im ersten wie zweiten Rang sind zahlreiche bequeme Schreibplätze vorhanden. Und es ist anzunehmen, dass die Aussicht weit besser sein wird als auf der Journalistentribüne im Reichstage. Auf den Rangumgängen, wo sich die Garderoben der Theaterbesucher befinden, reiht sich Telefonzelle an Telefonzelle. Weiter hinten sind zahlreiche Logen für die parlamentarischen Büros und die in Weimar vertretenen auswärtigen Zeitungsredaktionen eingebaut. Und alles ist hell und lustig.
Naja, hoffentlich wird es nicht nur lustig, sondern auch ein bisschen ernsthaft. Ist denn auch für das leibliche Wohl gesorgt?
Das große Foyer, dessen Fenster auf den Theaterplatz und auf das Denkmal des vor dem Hause sich erhebenden Dichterpaares hinausschauen, wird als Parlamentrestaurant eingerichtet. Vorläufig stehen erst Tische, Stühle und die bekannten braunen Ledersessel aus dem Reichstag im wilden Durcheinander, aber bis zum Nachmittag wird auch hier Ordnung eingekehrt sein.
Und wie sieht's bei euch auf den Straßen aus momentan?
Ja, in den frühen Morgenstunden hat sich Weimar aus Anlass des bedeutenden Tages festlich mit den Flaggen des Reiches und den Landesflaggen von Sachsen-Weimar geschmückt. Lebhafter Verkehr herrscht in den Straßen und die Bevölkerung der Stadt harrt mit Anteilnahme der um 3 Uhr unter Glockenklang erfolgenden Eröffnung der Deutschen Nationalversammlung. Und damit zurück zu euch, Else und Arne, in die Reichshauptstadt Berlin.
Ja, vielen Dank an unseren Außenkorrespondenten Holger Thurm, live aus Weimar heute.
Am 6. Februar 1919.
Ja.
Ja, und tatsächlich bis auf seine Anrede oder seine Verabschiedung an uns ist alles wortwörtlich aus einem Artikel aus der Abendausgabe der Vossischen Zeitung von eben jenem selben Tag, dem 6. Februar 1919. Ja, die Bevölkerung der Stadt harrt mit Anteilnahme. Da fragen wir uns natürlich, wie hat denn die Bevölkerung die Gäste aufgenommen? Also wie war die Stimmung? War da Begeisterung da? Wir sind jetzt plötzlich im Mittelpunkt des Weltgeschehens.
Ich denke schon, dass Begeisterung da war und dass die Weimarer das natürlich sehr aufregend fanden, plötzlich deutsche Hauptstadt zu sein. Allerdings war das sicherlich sehr ungleich verteilt. Es gab sicherlich Menschen, die sich auch gefreut haben, die auch davon profitiert haben. Und dann gab es auch Menschen, die zunehmend genervt waren. Man hatte ja erst gedacht, dass die Nationalversammlung so für ein paar Wochen nach Weimar kommt. Und aus den Wochen wurden dann Monate. Und je länger dieser Zirkus in der Stadt war, desto mehr Kritik gab es natürlich daran. Das kann man sich klar ausmalen, wenn man sich überlegt, das waren ja mehrere tausend Personen, die zusätzlich in die Stadt hineinkamen und eben auch untergebracht und versorgt werden mussten.
Ganz kurz, 37.000 Einwohner hast du gesagt etwa. Weiß man genau, wie viele Leute dann dort zeitweise unterkommen mussten?
Das schwankte eben sehr stark, aber das war eine Gruppe von etwa 2.000 bis 3.000 Personen. Es waren Abgeordnete, es waren Journalisten, es waren Beamte, es waren die ganzen Sicherheitsleute. Letztendlich war das einfach eine riesige Personenzahl, die eben in Weimar da zusammengekommen ist und die letztendlich untergebracht und versorgt werden musste. Und das alles in einer Zeit, wo gerade der Weltkrieg zu Ende gegangen war und wo es sowieso Versorgungsschwierigkeiten gab.
Und du meintest ja eben, das ging dann Wochen und dann Monate. Wie lang war das insgesamt dann?
Also man traf sich am 6. Februar zum ersten Mal in Weimar und die Verabschiedung war dann am 21. August.
Und man konnte das vorher überhaupt nicht absehen, wie lange das dauern würde?
Nein, man konnte das nicht absehen, weil die Entwicklung so dynamisch war. Also man hat Pläne gemacht und hat dann festgestellt, die sind nicht so gut umsetzbar. Das hing auch damit zusammen, dass der Reichstag in Berlin eben im Zuge der Revolution auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden war und man auch gar nicht so leicht nach Berlin zurückziehen konnte, weil eben dort erst Sanierungsarbeiten durchgeführt werden mussten.
Du hast gesagt, Sicherheitsleute waren da. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil das war ja auch ein Grund, weshalb man Weimar ausgewählt hat, die Sicherheit. Wie hat man denn dort für die Sicherheit der Abgeordneten gesorgt?
Also man hatte sehr große Angst davor, dass das Parlament gestürmt wird, ja, dass es zu Anschlägen kommt, zu Bedrohungen. Also man wollte versuchen, möglichst alle bösen Einflüsse auf das Parlament auszuschließen. Und deshalb hat man auch sich dagegen entschieden, Arbeiterwehren in Weimar zur Bewachung einzusetzen, sondern man ist auch wirklich auf Nummer sicher gegangen und hat halt ehemalige Soldaten, die sich in einem Freikorps zusammengeschlossen haben, das war das Freikorps Merker, die hat man beauftragt, die Nationalversammlung zu schützen. Und die sind in voller Montur angetreten. Also es gab Maschinengewehre, die aufgepflanzt waren. Die Soldaten waren schwer bewaffnet. Die hatten alles dabei, was man für einen Krieg braucht, um einfach alle Eventualitäten auszuschließen. Mhm. Und das war natürlich auch für die Weimarer kein leichter Anblick, sozusagen jeden Tag, wenn man zum Einkauf geht, eben an diesen schwer bewaffneten Soldaten vorbei muss, die eben auch nicht besonders gut gelaunt immer waren und auch ein Passierscheinsystem natürlich eingeführt haben, wo man auf Nummer sicher gegangen ist. Also man musste ständig sich ausweisen.
Die Weimarer Bevölkerung, wenn sie irgendwie zum Bäcker wollte oder
ja, was weiß ich. Besuch von außen war ganz schwierig, also überhaupt jetzt von außen nach Weimar reinzukommen, da brauchte man eine extra Genehmigung. Also das war schon eine Belastung.
Das war richtig so eine Art Sicherheitsring.
Ja. Weil man einfach Angst hatte, dass eben Kräfte, die Nationalversammlung nicht mögen, ja, versuchen, die zu sprengen.
Ja. Naja gut, ich meine, wir haben im März nochmal, März 1919, die Märzunruhen in Berlin, es gab Attentatsversuche überall. Das ist ja nicht auszuschließen. Und ist irgendwas passiert dort? Gab es Zwischenfälle oder war man dann da
mit es gab durchaus Zwischenfälle. Es gab im Juni 1919 einen Putschversuch, der aus dem Bewachungssoldaten heraus entstanden ist. Ein relativ unbekannter Putsch unter der Ägide eines Feldwebels namens Schwärz. Ist als Schwärzputsch in die Geschichte eingegangen. Hat dazu geführt, dass Friedrich Ebert und Gustav Noske, gibt es schöne Berichte darüber, wie sie durchs Stadtschloss geschlichen sind, bei Nacht mit Pistole im Anschlag sozusagen und Angst hatten, dass sie jetzt gleich verhaftet werden. Und der wurde aber sehr schnell niedergeschlagen. Also das waren nur ein paar unzufriedene Soldaten. Wie sich ja später herausstellen sollte, war das eines der großen Probleme auch der Weimarer Republik, nämlich unzufriedene Soldaten, die die Friedensbedingungen überhaupt nicht gut fanden. Und die waren im Juni 1919 schon bekannt und deshalb gärte es natürlich auch in den Wachmannschaften. Also man konnte sich dann auch dieser schwer bewaffneten Truppen nicht immer sicher sein.
Naja. Ja klar, die Verhandlungen zum Versailler Vertrag liefen ja parallel. Und nochmal zurück zu der Bevölkerung. Einige haben profitiert und wahrscheinlich auch finanziell richtig gut profitiert. Was gibt es da für Berichte über mögliche Goldgräber?
Also wer auf jeden Fall das große Los gezogen hatte, das waren die Hoteliers, das waren die Gastronomen. Weimar hatte ja nicht so viele Gaststätten, aber die waren sozusagen zwischen Februar und August immer voll, immer ausgebucht. Auch wer überhaupt Immobilieneigentum hatte, Wohnungen oder gar ganze Häuser, war in der Lage, die zu sehr stolzen Preisen zu vermieten. Journalisten haben am besten gezahlt. Das führte natürlich auch dann zu viel Neid und Missgunst. Der eine hatte was, der andere nicht. Und hinzu kam natürlich das ganze Thema Versorgung, weil die Abgeordneten ja irgendwas essen mussten, also wurden Lebensmittel rangeschafft. Es gab dann teilweise auch Dinge, die es im Krieg nicht mehr gegeben hatte. Es gibt schöne Berichte von Abgeordneten, die in Weimarer Läden zum ersten Mal seit 1914 wieder Apfelsinen gesehen haben. Ja, und das wurde natürlich dann auch von Leuten, die sehr ablehnend gegenüber der Nationalversammlung waren, natürlich dann auch entsprechend hochstilisiert, ja, also diese Verschwendungssucht, die dann unterstellt wurde. Also Ebert wurde angedichtet, eben ständig zu saufen und mit seinen Freunden im Schloss große Partys zu feiern. Das ist natürlich alles an Haaren herbeigezogen. Aber diese Versorgungslage, diese schwierige Versorgungslage führte natürlich dazu, dass viel Neid auch sich Bahn brach und man dann natürlich auch Geschichten erfunden hat, die dann auf gute Resonanz stießen.
Mhm. Partys, das ist das Stichwort. Natürlich möchten sich die Leute auch amüsieren, neben den ganzen politischen Debatten. Das wissen wir jetzt auch von Locarno, da sind die Leute auch mal ins Kino gegangen, der französische Außenminister Briand. In Weimar kann man nicht mehr so gut ins Theater gehen, wenn das Theater anders genutzt wird. Aber wahrscheinlich gab es ja doch irgendwelche Vergnügungen, Tanzlustbarkeiten oder andere Ablenkungsgeschichten.
Ja, aber wirklich im sehr überschaubaren Rahmen. Mhm. Also es gab einfach gar nicht so viele Lokale, in denen man sich da treffen konnte, weil eben auch alle größeren Räumlichkeiten von der Nationalversammlung selbst annektiert waren.
Ja.
Es gab das Haus der Erholung, so nannte man das. Das war so ein Journalistentreffpunkt und das ist ein relativ großes Gebäude und in dem haben dann auch Konzerte stattgefunden und auch Theateraufführungen. Aber das war alles im kleinen Rahmen. Mhm. Man muss ehrlich sein, die haben sehr viel gearbeitet. Das war ein unglaublich fleißiges Parlament, das teilweise auch zwei Sitzungen an einem Tag absolviert hat. Mhm. Wenn sie sich getroffen haben, dann meistens dann zu Fraktionssitzungen in der Kneipe. Ja. Und die Fraktionssitzungen mussten eben teilweise auch in Kneipen stattfinden, weil eben andere Räume gar nicht da waren. Ne? Und da kann man sich vorstellen, die Fraktionssitzungen waren dann eben auch an eine Tagesordnung gebunden, ne? Sodass das Feiern, das Trinken, das Fröhlichsein jetzt eher dann ans Ende gestellt wurde. Ne?
Also es wurde fleißig gearbeitet. Dann kommen wir doch mal zu dem, was dort wirklich politisch geleistet wurde in dieser Zeit.
Das war eine ganze Menge. Das Parlament hat ja nur ein halbes Jahr in Weimar getagt. Was haben sie alles gemacht? Sie haben eine Verfassung erarbeitet, komplett. Sie haben eine neue Regierung gewählt. Sie haben einen Friedensvertrag diskutiert und verabschiedet. Und sie haben darüber hinaus auch jede Menge Gesetze verabschiedet und auch Entscheidungen getroffen. Es war ja keine Versammlung, die jetzt sich nur um eine Verfassung gekümmert hat, sondern die mussten Tagespolitik organisieren. Das heißt, das Pensum war sicherlich ein herausragendes, wenn man die gesamte deutsche Parlamentsgeschichte anschaut. Es gab, glaube ich, selten ein Parlament, das so viele Aufgaben gleichzeitig lösen musste und auch gelöst hat.
Hm. Und diese Errungenschaften sollte man doch würdigen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Werden sie genug gewürdigt?
Meiner Meinung nach werden sie nicht genügend gewürdigt. Man vergisst einfach, was das für eine Riesenherausforderung war. Und dass es die Weimar-Republik eben doch geschafft hat, trotz ungünstigster Rahmenbedingungen ins Laufen zu kommen. Sie ist ja nicht von vornherein gescheitert, sondern sie ist erst später von ihren Gegnern zerstört worden. Das heißt, es ist 1919 in Weimar gelungen, eine funktionierende Demokratie aufzubauen. Und zwar auch eine sehr innovative Demokratie. Also die Verfassung, die damals verabschiedet wurde, die hatte eine ganze Reihe von Regelungen, die waren bahnbrechend. Also dass Frauen gleichberechtigt sind, dass das Grundrecht in der Verfassung drinstehen, dass es ja, dass der Sozialstaat letztendlich erfunden wurde, wenn man das so sagen will. Das sind alles Errungenschaften, die in Weimar ihren Ausgangspunkt genommen haben.
Und kann man sich das so vorstellen, dass das vorher wirklich wie ein weißes Blatt war? Oder gab es da schon verschiedene Vorlagen? Oder wo haben die sich dran bedient?
Also ein weißes Blatt gab es natürlich nicht. Es gab eine längere Verfassungstradition, sowohl international, ob das jetzt in Frankreich ist oder in den USA, aber auch in Deutschland gab es natürlich eine längere Demokratiegeschichte. Wenn wir an die Paulskirche in Frankfurt denken, 1848, 49, und auch im Kaiserreich gab es ja einen Reichstag. Es gab schon Gepflogenheiten, parlamentarische Erfahrung. Man wusste schon, wie man sozusagen eine Verfassung erarbeitet. Mhm. Aber dennoch ist das ein schwieriger Prozess, weil man ja etwas schaffen will, was auf Dauer einen Staat gestaltet, einen Rahmen setzt. Und da wird natürlich auch gestritten. Und das wurde auch in Weimar heftig gestritten. Gab es heftige Auseinandersetzungen über die Formulierungen.
Ja.
Und das ist etwas, das kann sehr zeitraubend sein, aber es ist eben auch eine wichtige Grundlagenarbeit, weil hinterher muss es ja sitzen.
Hm. Ja. Dann eine Frage noch, etwas Triviale Frage zu dieser Grundlagenarbeit. Wurde alles festgehalten? Also wie heute doppelt und dreifach jede Rede, jeder Zwischenruf stenografiert wird?
Ja, ja, es wurden Protokolle für alle Sitzungen angefertigt. Die Protokolle sind auch öffentlich zugänglich. Die kann man sogar digital sich anschauen. Und da merkt man auch, dass die sich durchaus mit anspruchsvollen und komplizierten Fragen beschäftigt haben und dass es auch heiß herging in den Debatten.
Ja, eine Lehrstunde einer Demokratie wirklich, ne? Dass man das sich durchliest.
Also hierzu würde ich gerne nachher mal die Angaben von dir bekommen, damit wir die für unsere lieben Hörerinnen und Hörer in unsere Shownotes notieren können, wo man das tatsächlich nachlesen kann, weil das ist ja wirklich höchst spannend, wenn man das so minutiös nachschauen kann.
Ja, gerne.
Und irgendwann soll euch jemand mal gerufen haben, jetzt wäre Goethe rausgegangen oder sowas Ähnliches.
Ja, Goethe schwebte natürlich immer virtuell im Saal herum, weil, glaube ich, eine ganze Reihe von Rednerinnen und Rednern bei ihm Anleihe genommen haben. Ja. Und das war natürlich auch ein Stück Weimar.
Genau. Ja, ja. Im Sommer näherte sich das dann dem Ende zu und war eigentlich relativ schnell klar, es geht dann nach Berlin zurück?
Ja, das war relativ schnell klar, dass es nach Berlin wieder zurückgeht. Es hat dann eben allerdings länger gedauert, weil in Berlin noch einige Vorbereitungen zu treffen waren und weil wir eben die Entscheidung auch nicht gewartet haben. Und letztendlich ist dann am 21. August Friedrich Ebert als Reichspräsident vereidigt worden und das war so ein bisschen der Schlussakkord in Weimar. Es gab dann noch ein großes Volksfest auf dem Theaterplatz, wo man einfach sich auch bedankt hat bei der Stadt Weimar. Es gab dann auch noch eine große Schenkung. Die Reichsregierung hat der Stadt Weimar 1 Million Reichsmark vermacht. So als Dankeschön dafür, dass eben auch ein halbes Jahr das Theater okkupiert wurde und im Grunde fast die ganze Stadt. Und dann ist der politische Betrieb von heute auf morgen nach Berlin umgezogen. Und Weimar ist letztendlich wieder zur Provinzstadt geworden und hatte dann auch in der Folge, in der Zeit der Weimarer Republik, nicht mehr die Bedeutung wie in diesem halben Jahr. Und man muss dazu sagen, dass Weimar dann auch sehr schnell wieder in ein sehr konservatives, auch teilweise reaktionäres Bild zurückgefallen ist und es die Nationalsozialisten in dieser Stadt auch früh leicht hatten, Erfolge zu erringen und das auch ganz gezielt genutzt haben. Also sie haben die Bedeutung von Weimar sehr gut verstanden und haben deshalb ganz gezielt ihren zweiten Reichsparteitag 1926 in die Stadt verlegt und durften diesen Parteitag im Deutschen Nationaltheater durchführen und haben dadurch diesen Ort entwürdigt, wenn man das so sagen will, auch ganz bewusst entwürdigt, um da Pflöcke einzuschlagen. Und das war dann eben in einer Zeit, als man eben gar nicht mehr so stolz war auf die Nationalversammlung, sondern da eben mittlerweile nationalkonservative Kräfte an der Regierung waren, die eben eher mit den Nazis zusammengearbeitet haben und beispielsweise das Bauhaus als eine der großen Innovationen der Weimarer Republik auch vertrieben haben aus Weimar.
Ja, das kurz nochmal 1919, eine Zeit gleich im Grunde genommen mit der Nationalversammlung, entsteht das Bauhaus in Weimar und dann wurden sie herausgedrängt nach Dessau. Dann. Ja, genau. Genau. Ja. Wie ist es mit der Rezeption von Weimar im Grunde genommen danach, in den Jahrzehnten danach bis heute? Gab es da bestimmte Entwicklungen, Phasen, dann auch zu dem Namen Weimarer Republik, da müssen wir auch nochmal zurückkommen?
Ja, man sprach natürlich im Nachgang dann immer häufiger von der Weimarer Republik und sie hatte es nicht leicht, weil eben über viele Jahre ihre Gegner den Ton angegeben haben. Also die Nationalsozialisten haben immer von der Systemzeit gesprochen, die sie beenden wollen. Da hatte die Weimarer Republik natürlich keinen guten Leumund. Und nach 1945 sind sowohl im Osten als auch im Westen die Weimarer Jahre auch nicht gut weggekommen. Ja, die DDR hat natürlich das als ein Verräterparlament angesehen, weil sie natürlich auf Seiten der KPD standen, die in Weimar gar nicht da war, weil sie die Wahlen boykottiert hat. Und man hat eben die Nationalversammlung abgelehnt als ein bürgerliches Parlament, was die Revolution abgewürgt habe. Von daher ist es nicht verwunderlich, Weimar lag ja auch in der DDR, dass bis 1989 keine positive Erinnerung möglich war. Und die alte Bundesrepublik hat auch nichts besonders Positives an Weimar finden können. Kulturell schon, das fand man immer spannend, aber politisch hat man das als etwas Gescheitertes betrachtet. Der Schlachtruf hieß, Bonn ist nicht Weimar. Ja, wir haben aus der Geschichte gelernt, wir haben ein Grundgesetz, wir haben die 5%-Hürde, um es jetzt mal ein bisschen polemisch zu formulieren. Und jetzt sind wir sicher und die haben damals einfach alles falsch gemacht und zwar von Anfang an. Und das ist eine Erzählung, die hat sich unglaublich lange gehalten und ist letztendlich eigentlich erst erschüttert worden, als wir selber langsam merkten, oh, so eine Demokratie kann auch verloren gehen, kann auch uns verloren gehen. Und es kommt nicht nur auf eine geschriebene Verfassung an, sondern auch auf Menschen, die den Geist dieser Verfassung leben und sie auch verteidigen. Und das ist ja die Aufgabe, die uns heute auch beschäftigen sollte.
Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz, du hattest das vorhin erwähnt, den Begriff System, weil die Nazis ja die Zeit der Weimarer Republik als
Systemzeit.
Genau, die Systemzeit und darauf immer geschimpft haben. Was genau bedeutet das? Wo kommt dieser Begriff her?
Also sie meinten damit das System, was aus ihrer Sicht von Juden, Kommunisten, Liberalen, also von allen, die sie nicht mochten, etabliert worden sei. Und sie waren der Auffassung, man muss dieses System zertrümmern und ein neues, sogenanntes Drittes Reich schaffen. Und deshalb hat man die Weimarer Republik letztendlich nicht als Republik bezeichnet oder als Staat, sondern als System, um eben deutlich zu machen, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, das wollen wir anders machen. Ja, das war ja ganz klare Politik der Nazis. Und sie haben es sehr geschickt verstanden, eben auch die Erinnerung an die Weimarer Republik, an ihre Akteure, an die vielen Leute, die sich für die Demokratie eingesetzt haben, die aber auch sich auch für die Weimarer Kultur eingesetzt haben, ja, die dann ins Exil vertrieben oder gar ermordet wurden, diese Erinnerung auszulöschen. Ja. Das war ja ganz bewusst so durchgeführt. Und das hat leider auch dazu geführt, dass diese Löschung auch über die Jahrzehnte Bestand hatte, in vielen Fällen. Mhm. Wir haben also ganze Reihe von Leuten, die in der Weimarer Zeit wahnsinnig viel bewegt haben, die heute niemand mehr kennt.
Ja, ich finde ganz allgemein, ne, ich habe ja vor über 20 Jahren angefangen, mich mit den 20er Jahren zu beschäftigen. Und dann halt habe ich ja die Bohème Sauvage angefangen. Und damals war das so, dass ich auch das Gefühl hatte, dass auch die Stadt Berlin sich überhaupt nicht darüber bewusst war, dass es diese wahnsinnig spannende Zeit der Weimarer Republik, also diese 20er Jahre, gab. Und was da auch in Berlin alles passiert ist zu der Zeit, also auch das Stadtmarketing hat das überhaupt nicht aufgegriffen. Es gab nichts. Man hat sich damit nicht beschäftigt, weil dann eben Zweiter Weltkrieg, dann die Trennung und dann die Wiedervereinigung. Und man hat noch ein bisschen sich auf Preußen berufen und Friedrich der Große. Aber die 20er Jahre als großer kultureller Bestandteil für diese Stadt und Identifikation, damit hat man sich überhaupt nicht beschäftigt. Und so ähnlich ist es mit Weimar einfach auch, ne? Weil da so viel überschattet ist.
Ich denke, das hat sich in den letzten Jahren doch glücklicherweise gewandelt. Zum einen sind wir heute demütiger geworden, also nicht mehr so überheblich gegenüber der damaligen Zeit. Und ich bin der festen Überzeugung, wir haben große Ähnlichkeiten. Also ich sehe eigentlich kaum eine Epoche in der deutschen Geschichte, die unserer derzeitigen Verfasstheit so ähnlich ist. Ja. Also einfach vom Lebensgefühl her. Ja, dieses himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Der Tanz auf dem Vulkan, so dieses auf der einen Seite wahnsinnig viel Moderne und auf der anderen Seite aber auch so viel Skepsis und so viel Gegenwehr. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch dieser Zeit deshalb sehr viel lernen können.
Ja.
Nochmal zurück zu der Perspektive auf eben Weimar, aber jetzt nicht von der BRD, sondern vom Ausland. Da gab und gibt es meiner Meinung nach eine etwas andere Sichtweise auf das Phänomen Weimar. Kannst du dazu was sagen?
Also die Weimarer Republik ist im Ausland vielfach prominenter bekannter und auch erfährt im Ausland eine stärkere Würdigung. Das liegt daran, dass sie eben als Modell relativ erfolgreich war. Eine ganze Reihe von Staaten haben zum Beispiel die Verfassung übernommen oder sich an ihr orientiert. Ob in Südamerika, ob in Taiwan, selbst Frankreich, die Verfassung der 5. Republik, hat letztendlich auch starke Anklänge an die Weimarer Reichsverfassung. Und dann natürlich die kulturelle Wirkung, dieser Aufbruch, der stattfand nach dem Ersten Weltkrieg. Ich denke, das ist etwas gewesen, wo Deutschland für 15 Jahre kulturell wirklich Weltmarktführer mit war. Ja? Ja. Und das kann man selbst für die Goethezeit nicht sagen. Ja? Also wenn man sich als Deutscher oder Deutsche bewusst macht, dass eigentlich die 20er Jahre der größte Exportschlager kulturell gewesen sind und nicht das, was bei uns immer so kanonisiert ist, dann glaube ich, wird deutlich, wir sollten uns viel intensiver mit der Zeit beschäftigen.
Ja, Weltmarktführer hört sich toll an.
Ja, und ich finde es auch spannend im Ausland, dass Weimar bedeutet eigentlich nicht die Stadt, sondern eben die Zeit. Ja. Und da gibt es Weimar Era, Weimar Cabaret, Weimar dies, Weimar das. Und wenn die in London und New York von Weimar reden, dann ist es immer bezogen auf die 20er Jahre in Berlin.
Ich weiß noch genau, dass ich das erste Mal total irritiert war, als ich das gehört habe, vor zig Jahren. Wieso Weimar? Und dann möchte aber nie reden von den Roaring Twenties, also von den 20er Jahren. Also wir reden ja auch mehr von den 20 Jahren als der Zeit der Weimarer Republik. Ja, Stefan, toll, dass du hier warst. Aber bevor wir dich entlassen, würden wir gerne wissen, wenn wir nach Weimar fahren, was hast du dann für Empfehlungen für ein perfektes Weimar-Wochenende, Weimarer Republik-Wochenende?
Also Weimar bietet unheimlich viel. Es ist ja nach wie vor eine kleine Stadt, aber eine Stadt mit unglaublich viel Geschichte und mit unglaublich viel Kultur. Und ich kann nur empfehlen, sich ordentlich Zeit mitzunehmen, schönes verlängertes Wochenende in Weimar zu absolvieren, sich eines unserer schönen Hotels auszusuchen, dort zu übernachten und dann auf Entdeckungsreise zu gehen. Wir haben mehr als 30 Museen in der Stadt. Wir haben eben immer noch ein deutsches Nationaltheater, verschiedene andere Theater, wo man Kultur genießen kann. Und ich glaube, jeder kann dann auch selber entscheiden, auf welchen Spuren man wandeln möchte. Das geht mit Goethe und Schiller genauso gut wie mit dem Bauhaus. Das geht aber auch natürlich auch mit der Weimarer Republik. Weimar ist, glaube ich, neben Berlin die deutsche Stadt, die am stärksten mit der deutschen Geschichte, glaube ich, verbunden ist, wo man besonders viele verschiedene Aspekte auf engem Raum findet.
Ja, wir haben Buchenwald ja noch nicht erwähnt, aber auch das gehört dann natürlich dazu.
Na klar. Das ist die Janusköpfigkeit Weimars, die natürlich reinspielt. Es gibt auch ein neues Zwangsarbeitermuseum, was sozusagen sich dieser Geschichte auch widmet. Die ganze Komplexität deutscher Geschichte ist in Weimar
erlebbar. Also man muss sagen, mehr deutsche Geschichte auf so einem engen Raum gibt es nirgendwo. Das ist doch. Darauf können wir uns einigen?
Ja.
Okay, wunderbar. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns.
In Weimar.
Auf jeden Fall. Gute Rückreise.
Danke.
Ja, vielleicht sehen wir uns wirklich in Weimar. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Arne und ich und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn wir spielen mit dem Gedanken, und jetzt hört gut zu, am 13. Juni diesen Jahres 2026 tatsächlich einen Ausflug von Berlin nach Weimar zu planen oder von wo auch immer ihr herkommt. Dann treffen wir uns halt dort und da dann einen kleinen Kulturtag oder vielleicht sogar ein ganzes Wochenende mit euch zu verbringen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, das hängt jetzt nämlich ein bisschen davon ab, wer sich so meldet und wer sich hier so zusammentut.
Also nicht wer sich meldet, sondern wie viele sich melden.
Ja, nicht wer, das wird dann nicht selektiert oder so, keine Sorge. Dann schreibt uns doch mal und bekundet euer Interesse an post@gold-staub.de. Und wir melden uns dann zurück, sobald diese Planungen etwas fortschreiten oder auch nicht, je nachdem.
Ja, mal sehen, vielleicht wird abends auch wild getanzt oder nur wie bei Friedrich oder mit Friedrich Ebert viel gesoffen. So, jetzt aber noch etwas anderes, denn wir haben wirklich viel, viel gelernt in dieser Folge und das hat uns auch nicht losgelassen. In der Zwischenzeit war unser Rechercheteam unterwegs, also Els und Arne, und haben diese Protokolle gefunden. Und ganz kurz, um damit einzusteigen, weil das hat mich dann auch ein bisschen bewegt. 3.15 Uhr hat also Ebert das Wort ergriffen und dann eben begrüßt. Und der zweite Satz lautet folgendermaßen:
Besonders herzlich begrüße ich die Frauen, die zum ersten Mal gleichberechtigt im Reichsparlament erscheinen.
Ja, und dann gibt es auch gleich ein Bravo, denn tatsächlich, das ist alles festgehalten. Also diese ganzen Zwischenrufe, da heißt es dann mal Bravo.
Sehr wahr.
Widerspruch. Oder das sehr beliebte
Hört, hört.
Und Pfui-Rufe. Also es geht hoch her, es wird einige Male Pfui gerufen, ob es gegen die Franzosen ist oder auch mal gegen die politischen Gegner innerhalb des der Nationalversammlung. Also das ist wirklich spannend und ja, eine wirkliche Demokratiestunde zum Nachlesen.
Ja, und wer sich da wirklich mal ausführlicher mit beschäftigen möchte oder einfach querlesen, das macht auch sehr viel Laune. Die Adresse im weltweiten Äther heißt reichstagsprotokolle.de. Ganz einfach.
Kann man sich merken, wir tun es trotzdem in die Shownotes.
Ja. So, dann haben wir noch zwei Jubiläen anzukündigen.
Ja, ich fange mal an, denn vor 5 Jahren ist mein Buch Fassadengeflüster erschienen. Und ich möchte zum 5-Jährigen eine kleine Mischung aus Lesung und Feier machen. Am 10. März diesen Jahres, 10. März, 1930 in den Ausstellungsräumen des Romanischen Cafés im Europacenter, wo wir tatsächlich noch unsere kleine Ausstellung betreiben. Momentan leider ein bisschen auf Sparspur, nur noch Freitag und Samstag, weil wir kein Geld mehr haben und ein bisschen von den Ehrenamtlichen profitieren, die dort den Betrieb im Laufen halten. Ja, aber diese Veranstaltung am Dienstag, da würde ich mich sehr freuen, wenn sehr viele Leute kommen und mit mir anstoßen. Else, du hast auch was zu feiern.
Ja, und zwar ist es dieses Jahr soweit. Wir feiern 20 Jahre Bohème Sauvage. Und das wird stattfinden am 2. Mai im Ballhaus Berlin. Mit dem üblichen Verdächtigen, sage ich mal.
Genau, und dem Tischtelefon, was dann natürlich funktioniert und wo ihr dann in dem Ballhaus auch eure Glückwünsche durch den Saal rufen könnt. Also, schnell Tickets buchen, weil das ist ja nicht so groß.
Ja, ist schon zur Hälfte ausverkauft auch. Ah, und apropos Tickets, da gibt es jetzt nämlich, wie wir schon am Anfang angekündigt haben, eine kleine Verlosung.
Für ein Stummfilmkonzert mit dem Metropolis Orchester. Und zwar wird gespielt, der Film
Steamboat Bill Jr. von und mit Buster Keaton.
Ja, ein wunderbarer Film, präsentiert diesmal von dem Filmpaten und auch dem Buster Keaton-Fan Mark Hosemann, der übrigens auch bei Babylon Berlin zu sehen ist, aber ansonsten natürlich als Schauspieler grandios ist, Volksbühnenlegende. Ja. Und auch einer, der selbst einen Stummfilm produziert hat, den er dort zeigen wird. Aber natürlich, vor allem geht es um Buster Keaton. Bist du eigentlich Partei Buster Keaton oder Partei Charlie Chaplin?
Buster Keaton, aber
ja.
Aber sowas von.
Absolut, ja.
Ja.
Genau, ich auch.
Wie machen wir das mit der Verlosung jetzt? Für welchen Tag sind die Tickets?
Die sind für den 22. März, ein Sonntag, im, wie gesagt, ehemaligen Stummfilmkino Delphi, bekannt als Mokka Efti.
Ja, also mein Vorschlag ist, ihr schickt uns die Anzahl, wie oft der Begriff Weimarer Republik in diesem Podcast vorkam.
In allen Podcast-Folgen vorkommt. finde ich gut. Ich habe einen anderen Vorschlag. wir haben ja diese lustige Geschichte mit den Städten, die sich ja beworben haben, gepitcht haben, sagt man heute, für eben den Standort der ersten Nationalversammlung. Und ich würde sagen, dass ihr eure Stadt, Dorf, wo immer ihr herkommt, benennt, und sagt, warum, in einem Satz, warum in Bad Salzuflen unbedingt die Nationalversammlung stattfinden soll.
Ja, und sollen wir das für die Berliner dann vielleicht als pro Stadtteil machen?
Das machen wir
wohl,
ja.
Warum es in dem Stadtteil sein soll, weil
genau,
ganz
warum,
Berlin ist ja allgemein sehr eklar, warum es da jetzt nicht stattfand.
Wedding.
Aber ja, genau.
Wir sind sehr gespannt.
Ja, das ist die Gewinnfrage und ihr schreibt uns an post@gold-staub.de.
Wunderbar. Ja, und wir sehen uns hoffentlich in Weißensee im Delphi oder in Weimar. Oder hast du noch ein weiteres Weh?
Im Wedding.
Wedding, ja, super, Wedding.
Ja, also nämlich ist es nämlich so, im Wedding, im Ballhaus-Wedding, das hatte ich vorhin ganz vergessen, am 14. März findet dort unsere Soirée Sensuelle statt, empfohlen und präsentiert von der Bohème Sauvage. Und da geht es um eine Hommage an das sinnlich verruchte Nachtleben der 20er Jahre.
Oha, ab ins Sündenbabel.
Oh, und hier weniger ist mehr, ne? Was die Kleidung anbetrifft.
Ich bin gespannt. Also bis dahin und alles Gute.
Bis bald.
Tschüss.
Das war Goldstaub, der 20er Jahre Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.